B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Swimmingpool, das ist wohl besonders an einem Tag wie diesem ein Sehnsuchtsort schlechthin. Am Wochenende wird das wahrscheinlich noch viel, viel stärker werden, weil die Temperaturen ja wirklich deutlich über 30 Grad gehen sollen. Klares, glitzernd blaues Wasser ist das, was in meinem Kopf vorkommt, wenn ich an Swimmingpool denke. Wasser, in das man hineinspringt und wo man dann plötzlich in einer Welt landet, die ganz anders ist als die, die wir sonst kennen. Kühl ist es, gedämpft ist es ein bisschen, man hört ganz anders. Und die Gesetze der Schwerkraft, die sind dort auch aufgehoben. Zumindest ein bisschen. Man schwebt jedenfalls durch das Wasser über dem Boden. Diesem Ort, dem haben wir uns heute schon den ganzen Tag gewidmet und wir können ihm auch nicht in unserer Redaktionskonferenz entkommen. Wir wollen ihn genauer unter die Lupe nehmen als Lebensraum. Und zwar als Lebensraum, der von allerlei seltsamen Wesen bevölkert wird, von verschiedenen Spezies. Hier im Studio sind wir zu dritt aus der D-Radio Wissen Redaktion Markus Franja.
Hallo, schönen guten Abend.
Timo Grampes.
Ahoi.
Und ich bin Verena von Keitz und ich frage euch mal, gehört ihr auch zu den Vertretern der Unterart Homo sapiens swimmingpoolensis?
Es geht, ich bin gar nicht, also ich war noch nicht so oft an so Swimmingpools, muss ich gestehen. Meine erste Erinnerung an Swimmingpool war ich, wo ich aufgewachsen bin, als ich ganz klein war als Kind, da gab es so einen Park und das war so ein ganz verwunschener Park, wo auch so eine alte Villa drin stand, die war schon so ein bisschen runtergekommen und da war eben so ein Swimmingpool, der aber schon lange Zeit nicht mehr genutzt wurde und in diesem Swimmingpool, das war halt das Becken, da war noch Wasser drin und da gab es ganz viele Molche, also dieser Swimmingpool wurde sich wirklich von der Natur zurückerobert. Und wir haben dann immer als Kinder versucht, diese Molche zu fangen. Ich glaube, darf man gar nicht, weil die unter Naturschutz stehen. Wir haben auch nicht so viel bekommen, weil wir waren noch ziemlich klein. Aber das ist meine Erinnerung an den Swimmingpool.
Wie das genau vonstatten geht mit der Natur, das werden wir später auch noch hören. Wie ist das bei dir, Timo?
Bei mir gibt's jetzt keine besondere Assoziation. Ich erinnere mich an ein unappetitliches YouTube-Video. Vielleicht kommen wir später darauf. Ansonsten hätte ich mir, glaube ich, heute für die Redaktion so einen Pool gewünscht, um in der Pause ein bisschen rumzuplanschen.
Auf unserer Dachterrasse. Wir sollten das vielleicht mal als Antrag auf den Weg bringen, dass wir ein Redaktions-Swimmingpool vielleicht bekommen für diese Zeit. Auf jeden Fall ist es heute unser Sehnsuchtsort, unser Lebensraum, um den wir uns kümmern. Der Swimmingpool, in dem man schwimmen und träumen kann. Swim von Madonna bei D-Radio Wissen in der Redaktionskonferenz. Blaues Biotop haben wir die Sendung heute genannt. Wir reden über das Swimmingpool, den Swimmingpool als Lebensraum. Und ja, was man natürlich in erster Linie damit verbindet, ist vielleicht auch so ein bisschen klischeehaft. Dieser Swimmingpool, ihr habt es eben erzählt, ihr habt nicht so positive Erfahrungen damit gemacht. Aber eigentlich ist es ja schon dieses Bild, dieses blaue Wasser. Man hat es vielleicht für sich allein, es ist relativ exklusiv. Und wenn man sich dann Gedanken macht, dann besitzen meistens irgendwie wohlhabende Menschen halt einen solchen Pool hinter der schicken Villa. Und da liegen dann die Schönheiten am Beckenrand und trinken Cocktails, oder?
Genau. Oder sie essen Melone.
Melone. Wir haben hier für die Redaktionskonferenz uns von den Cocktails ferngehalten und haben aber ein schönes Sommeressen dabei, nämlich Wassermelone. Das kann man auch immer gut draußen essen. Ich habe mich vor dieser Sendung gefragt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Swimmingpool und Schwimmbad. Ich meine jetzt nicht so vom Wort her, sondern einfach von den Assoziationen, die man dabei hat.
Ich glaube, das Exklusive, ne? Swimmingpool ist halt echt irgendwie privat. Man muss da eingeladen, entweder man hat einen oder ist auf jeden Fall, das Schwimmbad ist ja so dieses demokratische Element, wo auch irgendwie jeder reingehen kann, der sich den Eintritt leisten kann zumindest. Und das der Swimmingpool und die Schwimmbäder waren auch meistens, sind die ja auch nicht so schick. Oft eher sehr, sehr, auch manchmal auch ein bisschen unschön und runtergekommen auch. Schwierige Haushaltslage der öffentlichen Kassen und so, ganz, ganz große Probleme. Und der Swimmingpool halt, der ist irgendwie hinterm Haus und der ist privat und da ist so ein bisschen dekadent.
Oder nicht so chlorig und so salzig wahlweise.
Und vielleicht auch ein bisschen sauberer.
Das weiß man ja gar nicht. Also ich weiß nicht, wie die Schwimmbäder das mittlerweile wahrscheinlich auch, das ist, ja, wir haben ja auch schon einiges dazu gemacht, aber ich glaube, ein Schwimmbad, ich würde eher wahrscheinlich beim Privatpool, dass der nicht so sauber ist oder dass der auf jeden Fall irgendwie anders gereinigt wird.
Oder jetzt, Entschuldigung, jetzt kommen ja die Bilder, jetzt bin ich gerade mitten in der Reifeprüfung drin, ja. Also
mit in dem das, Film mit Dustin
genau,
Hoffmann.
Jetzt bin ich mitten, jetzt kommt das plötzlich alles wieder, ja. Der Swimmingpool ist ja auch so ein zentrales Motiv und jetzt sehe ich gerade Mrs. Robinson da drin, ja.
die ja tatsächlich nur ein Jahr älter war als der Schauspieler Dustin Hoffmann, die Schauspielerin.
Echt?
Mhm. Habe ich irgendwann mal gelesen. Sie spielt dann halt die Mutter seines Freundes. Sagt auch viel aus über Hollywood.
Und dieser Film wurde auch genannt. Wir haben auf Facebook ja gefragt, unsere User, was für Filme, wo ein Swimmingpool eine Rolle spielt, ihnen einfällt. Und da wurde eben auch Helmut Burlage hat eben auch die Reifeprüfung mit Dustin Hoffmann genannt.
Mhm. Los Angeles und Beverly Hills gilt ja auch so ein bisschen als das Mutterland der Swimmingpools. Auf jeden Fall ist die Dichte da sehr, sehr hoch von Swimmingpools, also exklusiven Pools, die wirklich den Reichen hinter ihrem Haus gehören. Dort legt man auch Wert auf Exklusivität und man legt natürlich auch Wert auf Sauberkeit. Und deshalb stellt man sich den persönlichen Poolreiniger an, der eben damit betraut ist, für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Einen davon hat unsere Autorin Katharina Wilhelm getroffen.
Chris Pixley ist schon früh auf am Morgen. Seit 7 Uhr ist er unterwegs zu seinen Klienten. Ich treffe ihn in der Nähe von Beverly Hills, in einer schicken Gegend mit großen Häusern, gepflegten Vorgärten und gepflegten Pools im Hinterhaus. Chris führt mich zu seinem Arbeitsplatz, an dem es schon kräftig plätschert.
This is a custom, I guess you'd call it fake rock.
Das hier ist ein maßangefertigter Pool mit unechten Felsen. Er hat tolle Extras, eine Wasserrutsche hier zum Beispiel, einen Wasserfall und viele Fontänen an den Seiten. Die kann man an- und ausschalten. Außerdem ist es ein Salzwasserpool, sehr schön für die Haut, ein totales Luxusobjekt.
And it's also a saltwater pool, which is easier on the skin and the eyes. It's a total luxury item.
Auch ein Whirlpool ist dabei. Von den grauen Felsen, die den Pool umrahmen, schaut ein Plastikleopard auf uns hinab. Rundherum gibt es einige Palmen. Der Besitzer wollte dem Ganzen wohl eher einen tropischen Look verpassen. Rund 100.000 Dollar hat sich der Hausherr seinen Pool kosten lassen. Aber nicht nur der Pool ist teuer, sagt Chris. Es fallen extrem viele Kosten an.
Well, the electricity on this pump alone is going to cost you about $2,000.
Allein der Stromverbrauch mit dieser Pumpe hier kostet sicher $2,000 im Jahr. Einige tausend Dollar für das Gas, um den Pool zu beheizen, und die Wasserkosten. Das kann sich auf mindestens $15,000 im Jahr summieren. Dazu kommen Reparaturen und die Reinigung. Es ist eine große Verantwortung, so ein Pool.
It's a huge commitment to have a pool.
Bei Chris fängt der Service bei etwa $100 im Monat an. Dafür checkt er die Pumpen, erledigt kleinere Reparaturen, leert die Filter und macht Wasserproben. Schließlich soll garantiert werden, dass die Wasserqualität stimmt, nicht zu viel Chlor im Pool ist und auch nicht zu wenig. Schließlich will man keine grünen Algen im blauen Traumpool vorfinden. Auch ein Netz hat er dabei, um groben Schmutz aus dem Wasser zu fischen. Das Wasser muss er allerdings nur selten ablassen. Zum Beispiel, wenn er einen Pool grundreinigen muss, dann schrubbt er auch schon mal den Boden. Seine liebsten Kunden, das sind die Promis, wie er mir sagt.
You know, maybe a dozen, like...
Es sind gut ein Dutzend, zum Beispiel Lawrence Fishburne, den man aus den Matrix-Filmen kennt, David Schwimmer aus der Serie Friends, viele Filmemacher waren dabei, Regisseure. Das ist mein Plan, viele Leute aus dieser Branche zu verpflichten, denn sie haben viel Geld zum Ausgeben. Und wenn was kaputt geht, muss ich mir keine Sorgen machen, das wird alles schnell bezahlt. Die Promis bereiten mir keine Kopfschmerzen.
And when something breaks, I don't have to worry about them wanting to fix it or not. We can keep their pools nice. And I don't have to deal with a lot of headaches.
Der Pool gehört eben zu jedem großen Anwesen dazu. Wer etwas auf sich hält, der hat einen besonderen Pool bei sich daheim. Einer von Chris' Lieblingspools ist der von Schauspieler Martin Sheen.
Vor etwas längerer Zeit habe ich Martin Sheens Pool gemacht. Er hatte einen Pool in Malibu mit einer Insel mittendrin. Und in dem Pool gab es sogar Tunnel, die zu der Insel geführt haben. Und sogar darunter. Man sieht oft solche verrückten Sachen.
Schauspieler John Travolta mag es in seinem Pool zum Beispiel eher modern. Dort ist alles weiß und clean. Sylvester Stallone soll an seinem Pool eine Bronzestatue von sich in der Rolle des Rocky Balboa stehen haben. Und Diane Keaton liebt es bunt. Sie hat sich exotische Kacheln rund um den Pool anbringen lassen. Der Pool selbst sei aber vor allem für ihre Kinder da, so die Schauspielerin. Legendär ist natürlich auch der Pool in der Playboy-Mansion von Hugh Hefner. Der Wasserspielpark auf seinem Anwesen ist berühmt und berüchtigt. Vor allem für die sogenannte Grotte, in der sich gerne mal Playmates mit noch weniger Stoff als ohnehin schon im Körper räkeln sollen. Mit einem prominenten Kunden will man es sich aber auch auf gar keinen Fall verscherzen. Poolreiniger Chris erinnert sich, dass ein Kollege Ärger mit dem Schauspieler Kyle MacLachlan bekam, den man aus Serien wie Sex in the City oder Desperate Housewives kennt.
His manager was house-sitting for him and
Seine Managerin hatte auf das Haus aufgepasst und war in einem roten Badeanzug schwimmen gewesen. Als sie aus dem Pool stieg, war sie weiß. Es war einfach zu viel Chlor drin gewesen. Den Job als Poolboy habe ich dann übernommen.
Apropos Poolboy, den Job umweht auch ein Hauch von Glamour, oder? Ob er schon mal von einer Kundin verführt worden sei, will ich wissen.
Naja, als ich mit dem Job anfing, hatte ich tatsächlich solche Fantasien, nackte Frauen, die am Pool sitzen. Aber die Ironie wollte es, dass ich beim ersten Job gleich drei nackte Männer am Pool sitzen hatte. Naja, aber später gab es auch solche Begegnungen mit Frauen. Das war natürlich netter, aber Sonnencreme oder so musste ich nie auftragen.
Der unechte Felsenpool, vor dem wir jetzt stehen, hat nur den unechten Plastikleoparden zu bieten. Die Felsenlandschaft, die sei allerdings schon etwas überholt, sagt Chris. Mittlerweile wollen die meisten Kunden lieber sogenannte Endless Pools, die so aussehen, als hätten sie eben kein Ende, keine Begrenzung. Besonders beeindruckend sind die auf Dachterrassen. Und es gibt noch einen ganz neuen Trend.
They're mixing fire and water together.
Die mixen Feuer und Wasser, das heißt, es gibt einen Wasserfall, der in eine Versenkung fließt und dort gibt es Feuer, das mit Gas betrieben wird. Ziemlich cool das Ganze, denn jeder liebt doch die Elemente Feuer und Wasser.
Chris muss weiter. Rund 200 Kunden hat er, die er manchmal bis zu 3 Tage in der Woche besucht. Und bei der brennenden Hitze von Los Angeles muss er sich um neue Poolbesitzer garantiert keine Sorgen machen.
Katharina Wilhelm hat den Poolreiniger vorgestellt, der doch durch Los Angeles zieht. Und wir haben hier eben im Studio nochmal überlegt, der Poolreiniger ist ja bei uns irgendwie nicht so ein Job, den man sofort auf dem Schirm hat, eben weil man irgendwie nicht so oft an die Swimmingpools denkt und daran, dass man sozusagen noch jemand anders damit beauftragt, es zu reinigen. Aber es klang ja eben schon an, so ein bisschen hat er irgendwie auch so was von einem, ja, wie ein Postbote oder wie ein Gärtner. Ja, dass man ihm unterstellt, er könnte mal mit der Hausfrau.
Ja, es ist, glaube ich, so eine Pornorolle, praktisch so eine Paraderolle in Pornofilmen amerikanischen, wo eben ja der Poolreiniger eben dann auftaucht ganz plötzlich und dann mehr tun muss, als den Pool zu reinigen. Das ist auch gestern zwar.
Was genau meinst du?
Ah, es ist vielleicht, ich sag das mal.
Der Herr Krampus, der muss mal wieder nachfragen.
Genau. Nee, ich habe mich gestern für die Online-Reaktion Bilder gesucht und da kommt ganz, ganz komische Treffer. Also zum Teil so ironisch, weil so Porno ja mittlerweile auch sehr pop ist. Also so T-Shirts und so, wo dann irgendwie Poolboy nur so mit ironisch. Also es ist so ein Klischee wie der Postbote oder der Installateur, der dann irgendwie, ja, die dummen Wortspiele will ich jetzt nicht bringen. Das scheint wohl in den USA auch so ein großes Ding zu sein. Weil wahrscheinlich wird man auch relativ belächelt. Und wenn man erzählt, dass man Poolreiniger ist, wie er ja auch sagte gerade.
Aber wir haben ja gelernt, so wirklich in der Wirklichkeit ist es eben nicht so, dass man da die großen Chancen hätte, sondern man macht tatsächlich Arbeit und kann sich nicht der Liebe unter Wasser hingeben. Underwater Love von Smoke City. Ein Lied, das vor allem deswegen bekannt wurde, weil es in einer Jeans-Werbung verwendet wurde. In einer Jeans-Werbung, in der ein junger Mann Schiffbruch erleidet und in seiner Jeans dann absinkt. Und dann kommen zwei Meerjungfrauen und entreißen ihm die Hose. Zum Glück war das im Meer und nicht im Swimmingpool. Wobei im Swimmingpool wäre er selber wieder rausgekommen. Ist halt die Frage, wenn man mit Klamotten schwimmen geht, ob das dann für die Sauberkeit des Pools so super ist.
Ja, aber die Jeans, viele Jeans soll man ja angeblich, also das hier Shrink to Fit, die muss man ja nass eintragen, aber im Swimmingpool wäre die Frage, ob dann auch die Farbe ausläuft und ja.
Im Moment, hat das jemand von euch schon mal gemacht, eine Jeans nass eingetragen?
Nee, ich nicht. Ich habe mir aber mal eine gekauft und ich fand das spannend, diese alten, die gibt es auch immer noch, die Jeans. Ich habe mir mal so eine gekauft und bestellt, die war relativ günstig aber und das ist aber, hat überhaupt nicht geklappt, weil die gar nicht so geschrumpft ist, wie sie schrumpfen sollte. Ich habe die nicht eingetragen, sondern nur gewaschen und man soll die dann eigentlich 2 Größen größer in der Länge und der Breite, glaube ich, bestellen.
Und dann sich in die Badewanne setzen und das dann
genau,
trocknen
dann passt,
lassen.
Das habe ich nicht gemacht, weil ich das auch so ein bisschen schwierig fand. Ich hatte damals auch, glaube ich, gar keine Badewanne. Aber ich habe die dann einfach nur mal in die Waschmaschine getan und auch auf der Temperatur, die da angegeben war, gewaschen. Aber sie ist nicht geschrumpft.
Grad.
Sie ist nicht geschrumpft genug. Die passt immer noch nicht. Also das war ein Flop.
Immer noch nicht?
Ja,
auch
nee.
Jetzt nicht?
Nee,
also das spricht ja für dich.
Ja, ist noch nicht so lange.
Dass es immer noch nicht passt. Wir reden hier in der Redaktionskonferenz über Swimmingpools und darüber, was darin sich alles tummelt. Vor allem natürlich Vertreter unserer Gattung, nämlich Homo sapiens, unserer Art. Menschen sind ja gerne exklusiv unter sich und versuchen, andere Lebewesen fernzuhalten. Und das ist halt besonders beim Swimmingpool auch ein großes Thema. Dafür gibt es zum Beispiel Poolreiniger, wie wir eben schon gehört haben. Aber man muss natürlich sich auch fragen, trotz aller Anstrengungen, da gehen immer Tag ein, Tag aus Menschen rein ins Schwimmbecken und bringen vielerlei Dinge mit. Und naja, so richtig schön sauber ist es dann vielleicht nicht. Und deswegen muss man eben diese ganzen Maßnahmen ergreifen. Rebecca Link hat sich heute unterhalten mit Professor Christiane Höller vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Und die hat nochmal genau erklärt, worum es dabei geht.
Also das Wasser läuft dauernd im Kreislauf und es kommen natürlich immer mehr Leute rein und jeder gibt ja seine Bakterien ab und seine Hautschuppen. Und deswegen wird das Wasser aufbereitet, es wird also geflockt und gefiltert und dann anschließend mit Desinfektionsmittel versetzt, um genau die Bakterien, die man nicht drin haben möchte, abzutöten.
Das heißt, die Suppe konzentriert sich, könnte man sagen.
Genau, es kommt natürlich auch immer Frischwasser dazu. Es gibt da technische Regeln, die das festschreiben, wie viel Frischwasser aus der Wasserleitung dazu kommt. Aber es wäre natürlich viel zu teuer, das gesamte Wasser dauernd auszutauschen.
Ja, und wenn da nun also Bakterien rumschwimmen, verändern die sich auch? Also machen die noch was Schlimmeres, als sie von Anfang an mitbringen?
Sie können natürlich Krankheiten hervorrufen, wenn sie jetzt nicht abgetötet würden. Das heißt, man kennt das so von außen, die Ohrenentzündungen, dann Harnwegsentzündungen und ähnliches, kann alles passieren. Deswegen wird natürlich genau desinfiziert. Und die Bakterien werden sehr schnell abgetötet, sodass möglichst der nächste Schwimmer von den eigenen Bakterien nicht mehr erreicht wird.
Und das macht man in aller Regel mit dem, was den typischen Schwimmbadgeruch beschert, nämlich mit Chlor, oder?
Genau, Chlor ist da am besten geeignet. Es ist so, dass Chlor eigentlich in 30 Sekunden 10.000 Bakterien abtöten muss.
Und Chlor wird tatsächlich auch benötigt, wenn man eigentlich andere Methoden nutzt, um das Wasser sauber zu halten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wir kommen um das Chlor einfach nicht herum.
Nein, man kommt nicht drum herum, es sei denn, man baut ein Schwimmbad mit einer biologischen Aufbereitung. Die gibt es seit einigen Jahren. Das ist der Gedanke dahinter, dass sich Bakterien, die normalerweise im Wasser vorkommen, streiten im Prinzip um die Nährstoffe, die von den Bakterien, die vom Körper des Menschen kommen, verstoffwechselt werden. Also es ist ein Biotop, was praktisch die vom Menschen stammenden Bakterien abtöten soll. Das ist natürlich etwas, was nur sehr langsam funktioniert, weswegen in diesen Bädern eine leicht erhöhte Infektionsgefahr ist.
Das klingt enorm fortschrittlich, das klingt aber auch sehr teuer.
Also was jetzt teurer ist, ob jetzt die biologische Aufbereitung oder die chemische Aufbereitung, da streiten sich die Geister. Ich habe es vor kurzem gehört, dass die biologische Aufbereitung mindestens so teuer, wenn nicht noch teurer ist, denn diese biologische Aufbereitung erfordert auch eine sehr große Pflege der Pflanzenklärbeete, die dort auch angebaut werden.
Was würde denn passieren, wenn man den Pool nicht reinigen würde?
Dann würden sich Algen bilden, dann würden Bakterienrasen aufwachsen. Es gäbe am Beckenboden einen sogenannten Biofilm und auch am Rand, also so eine schleimige Bakterienschicht. Ich glaube, das spricht schon für eine
Führung. Ja, ich mache mir da gerade alle möglichen Gedanken zu, Frau Heller. Aber verraten Sie mir zum Schluss noch, gehen Sie selber in öffentliche Schwimmbäder?
Aber natürlich.
Wasser als Lebensraum für viele, wenn man sich nicht anstrengt, was dagegen zu tun. Das werden wir gleich auch nochmal hören, aber es ist ja schon so interessant. Ne? Also viele Menschen tummeln sich da drin und die Vorstellung ist vielleicht gar nicht so angenehm.
Ja, wenn man es genau drüber nachdenkt. Ich habe mich aber gerade gefragt, sie hat ja gerade beschrieben, dass man das machen muss, dass da sonst sich diese Bakterien bilden und bei Seen wird es ja nicht gemacht. Also da muss ja irgendeine Größe geben, wo das irgendwie dann funktioniert, dass genug Menschen, also dass die Wasseroberfläche groß genug ist bei der Anzahl von Menschen, die da reingehen, dass sie sich irgendwie wieder verteilt oder was auch immer. Oder ist dann ein natürlicher Austausch dann wieder? Verena, du bist ja Biologin.
Wahrscheinlich, weil es tatsächlich ein Ökosystem ist, was im Gleichgewicht ist. Und wenn da halt irgendwie die Menschen reinkommen und noch ein paar Bakterien mitbringen, die auf der Haut leben, dann ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Dann verbreiten die sich nicht so extrem, je nachdem, wie die Nährstoffe da sind in dem See. Wäre jetzt so die Idee. Was ich aber gehört habe, was echt ein Problem ist, jetzt auch gerade zum Beispiel im Meer, dass die Leute alle damit so viel Sonnencreme reingehen. Da war irgendwann mal bei uns auch eine Meldung, ich glaube im vergangenen Jahr, dass irgendwelche Korallenriffe darunter leiden, dass die Menschen halt in so einem Urlaubsort alle wie bekloppt halt mit Sonnencreme ins Wasser gehen und auch wenn da Wasser fest draufsteht, sich dann diese Sonnencreme löst und sich verbreitet im Wasser und da irgendwie nicht so besonders zuträglich ist für die ganzen Lebewesen. Quasi die Desinfektion mit Sonnencreme.
Keuchende Korallen, ja, ächzen unter der Belastung.
Sie erbleichen. Ich habe
nie drüber nachgedacht.
Durch die Sonnencreme.
Ich sehe es ja auch gerade. Ja, wir hatten das, glaube ich, im Programm. Ich muss mal schauen. Doch, wir hatten das sogar als Beitrag hier. Sonnencreme bedroht Korallenriffe. Das haben wir. Da haben wir gesprochen, das ist, 2011 war das schon, und wir haben da gesprochen mit Götz Reinicke, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Genau, und er, der meint eben, dass der UV-Schutz bei diesen Algen, bei den Steinkorallen, eine Virusinfektion auslösen kann und das dann zu einer Bleiche der Korallen führen kann. Also Sonnencreme kann wohl Korallen gefährden.
Genau, dann dürfen die nicht mehr braun sein, sondern erbleichen.
Genau.
So wie wir das ja eigentlich auch alle nicht wollen, bleich zu sein im Sommer. Wir reden in der Redaktionskonferenz über den Swimmingpool als Lebensraum und wir werden gleich noch tiefer in dieses Thema einsteigen, was nämlich passiert, wenn der Mensch seine Finger mal von diesem kleinen Stück Wasser lässt, wie dann die Natur versucht, sich das Ganze zurückzuerobern. Musik von Feist, The Water, in der Redaktionskonferenz heute bei D-Radio Wissen. Wir sind hier zu dritt im Studio und träumen vom Swimmingpool. Timo Grampes,
Markus Franja. Ja, man muss sich das wirklich vom inneren Auge hervorrufen. Wir schauen auf graue, gelochte Wände.
Mit schönem Neonlicht, ohne Tageslicht.
Ja, schöne Neonröhren über uns.
Und dass jetzt so richtig heißer Sommer wird, das ist hier auch nicht zu spüren, dank der Klimaanlage. Ja. Eigentlich ein Segen, aber im Moment könnte es ein bisschen wärmer und wie auch immer sonniger sein hier im Studio. Nichtsdestotrotz haben wir viel Spaß bei dem Thema Swimmingpool als Lebensraum. Da, wo der Mensch eigentlich gern unter sich ist, da kommen aber auch gerne andere Lebewesen hin, wenn man sie denn lässt. Markus, du hast ja eben schon erzählt am Anfang der Sendung, dass du mal so ein Tümpel, irgendwie so ein Tümpel-Schwimmbecken, sag ich mal.
Genau, es war wie gesagt so ein aufgegebenes Schwimmbecken und da waren dann ganz viele Molche drin und diese Molche haben wir dann ja versucht zu fangen. Ich glaube, das sind die Molche, wegen dem heute Autobahn umgeleitet
werden. Genau, in Hessen gab es da auch eine, ne?
Ich glaube auch, ja. Und da waren die aber, ganz viele waren da drin. Also es war sehr spektakulär, das weiß ich noch.
Dann wollen wir uns doch mal diesen Weg vorstellen, nämlich vom normalen Swimmingpool, was noch in Betrieb war und gepflegt war, hin zu dem Punkt, wo dann vielleicht die Molche darin rumschwimmen. Also stellen wir uns vor, der Poolreiniger hat gekündigt, wenn man denn einen hatte. Und die Familie zieht aus, lässt das Haus zurück. Der Swimmingpool steht auch leer und niemand kümmert sich mehr darum. Wasser ist noch drin, aber wie gesagt, keiner schüttet mehr Chlor rein. Es gibt keine Umweltpumpe mehr und die Fliesen reinigt auch keiner mehr. Was würde passieren, wenn man mit einem solches Becken sich selbst überlässt? Das habe ich besprochen mit Peter Martin vom Zoologischen Institut der Universität in Kiel. Er ist Limnologe und er kennt sich sehr gut aus mit diesen Prozessen, mit Lebewesen in Seen, Teichen und Tümpeln, wie die das neu besiedeln. Und ich habe ihn gefragt, wer würde sich denn als erstes in diesen Lebensraum-Swimmingpool stürzen?
Wenn man jetzt mal die Tiere vorerst außer Acht lässt, dann wären natürlich die Pflanzen die ersten, die dann erscheinen würden. Also planktische Algen und vielleicht auch Fadenalgen, die dann sowohl in dem freien Wasser als auch am Rande des Gewässers dann als sogenannter Aufwuchs dann erscheinen würden.
Die kommen einfach irgendwie aus der Luft oder von irgendwelchen Pfützen dahin? Wie kommen die dahin?
Ja, die werden halt durch die Luft eingetragen, beziehungsweise sind immer da, aber durch das Chlor wird das Wachstum der Algen, aber auch von Bakterien und Pilzen unterdrückt, und wenn das Chlor irgendwann aus dem Wasser raus ist, wenn es nicht ständig nachgeführt wird, dann passiert das von alleine, dann haben die Algen als erstes die Möglichkeit dann zu erscheinen. Und in der Regel sind diese Schwimmbäder ja dann auch der Sonne ausgesetzt und keine starke Beschattung, und dann würde sehr schnell ein Algenwachstum vonstatten gehen.
Also die Algen nutzen das Sonnenlicht, also die wabern da im Wasser rum, nutzen das Sonnenlicht und wachsen immer weiter.
Genau. Und dann, das hängt dann natürlich auch immer so ein bisschen vom Nährstoffgehalt des Wassers ab und so, womit dann dieser Pool gefüllt wurde. Und das wäre dann sicherlich die erste sichtbare Form, dass das Wasser dann seine Farbe verändert und grünlich-bräunlich dann aussehen wird.
Nicht mehr so verlockend, um da hineinzuspringen.
Genau.
Sie sagten gerade Nährstoffe. Normalerweise sind ja in so einem Schwimmbecken wahrscheinlich keine Nährstoffe drin.
Nee, also das ist dann auch das Problem sozusagen, weswegen die Produktion dann sozusagen langsamer anläuft, als wenn man jetzt irgendwo Seewasser oder sowas dafür verwenden würde. Es muss also alles sich sozusagen innerhalb des Gewässers erstmal bilden.
Und wie geht das?
Also das geht einfach dadurch, dass die Algen halt aus dem Sonnenlicht letztlich Stärke bilden.
Und gibt es dann, Sie sprachen gerade, also das sind jetzt sozusagen die Pflanzen, die als erstes dahin kommen. Wann kommen denn Tiere dahin, wenn die Algen da sind?
Ja, also die Algen sind dann sozusagen als Nahrungsbasis für die Tiere dann irgendwann vorhanden. Und die Tiere kommen über Wind und nachher auch aktiv dann in diese Gewässer. Zum großen Teil wird auch zum Beispiel über Wasservögel, die dann auch immer solche Gewässer aufsuchen würden, um zu schauen, ob es dort was zu fressen gibt, dann auch dort hinein, also sowohl Dauerstadien als auch lebende Tiere, die dann zum Beispiel durch die Wasservögel mit hineinkommen.
Wenn die da mal reinmachen, zum Beispiel?
Dann kommen dann auch zum Beispiel Nährstoffe hinein oder auch wenn Laub eingetragen wird, das wird dann auch irgendwann zersetzt und dadurch wird dann auch immer mehr an Nährstoffen eingetragen und das steigert dann auch wiederum das Pflanzenwachstum und das ist dann die Nahrungsgrundlage für alles, was da an Tieren dann anschließend kommt.
Gehen wir nochmal zu denen, die sozusagen von den Algen sich ernähren, die jetzt als erstes im Schwimmbad sind. Was sind das für Tiere?
Ja, das sind in der Regel in erster Linie kleine Krebse, also Hüpferlinge, Koppelpoden und Wasserflöhe, Cladocean. Und hinzu kommen noch dann Muschelkrebse, die dann alle teilweise Dauerstadien entwickelt haben und dann zum Beispiel über die Vögel dann in diese Gewässer hineingelangen.
Also die sitzen an den am Gefieder zum Beispiel und werden dann abgeschüttelt oder so.
Und ja, die machen dann je nach Nahrungsangebot an Algen dann auch Massenentwicklungen durch und man sieht dann in solchen Gewässern auch oftmals große Mengen von diesen sogenannten Zooplankton, die dann die Algen filtrieren und wegfressen.
So wie Kühe auf der Weide?
Also Kühe auf der Weide, das sind dann eher Organismen, die dann zum Beispiel an diesem Aufwuchs, an diesem sogenannten Aufwuchs fressen, der aus Algen, Pilzen und Bakterien gebildet wird, der dann zum Beispiel an dem Rande des Gewässers wächst. Und das sind dann aber wieder andere Tiere, also zum Beispiel Schnecken, die dort dann das abgrasen, diesen Aufwuchs.
Mhm. Das ist jetzt alles noch ganz friedlich, also da sind irgendwie Tiere, die mümmeln dann an den Algen rum, aber irgendwann kommen doch bestimmt auch welche, die anderen Tiere fressen wollen.
Genau, und da gibt es dann auch wieder unterschiedlich spezialisierte Formen. Es gibt welche, die dann auf diese Tiere in der Freiwasserzone spezialisiert sind. Da gibt es so einen ganz dramatisch ausschauenden Räuber, eine Büschelmückenlarve.
Klingt gar nicht so dramatisch, Büschelmückenlarve.
Ja, die Larve hat halt enorme Mundwerkzeuge, ist blass und nahezu durchsichtig, sodass man sie schlecht sehen kann. Das ist dann eine Anpassung an optische Räuber, damit sie wiederum nicht so vielen Räuber zum Opfer fallen. Und die sind auf diese planktischen Organismen spezialisiert. Ja, und an diesen anderen Teilen, am Boden des Gewässers oder an den Seitenteilen, dann gibt es dann auch entsprechende Räuber, die dann auch auftauchen und diese Weidegänger unter den Tieren dann auffressen.
Die heißen tatsächlich so Weidegänger?
Das ist so ein Ernährungstyp, der dann im Gegensatz zu Räubern oder Filtrierern beispielsweise steht.
Was ist denn mit den Fischen? Wo kommen die da auch hin?
Fische kommen möglicherweise auch hin. Also das passiert auch in neu angelegten anderen Gewässern häufiger mal, dass auch befruchtete Fischeier zum Beispiel durch das Gefieder der Vögel dann mit in diese Gewässer hineintransportiert werden. Und das baut dann oder ist dann wieder ein weiteres Glied der Nahrungskette, wo dann die wirbellosen Räuber dann zum Beispiel auch von diesen Fischen dann gefressen werden.
Ist es nicht so, wenn man Fische irgendwie auch in den Teich setzt, dann ist der Rest ganz schnell weg, weil die so viel aufessen?
Ja, da gibt es natürlich welche, die da nicht so richtig mit klarkommen. Also zum Beispiel kleinere Libellen oder auch natürlich die ganzen Amphibien, die theoretisch auch in so ein Gewässer reinkommen könnten, die werden dann halt von Fischen, aber dann auch von Invertebraten, Räubern dann im Jugendstadium gefressen. Bei so einem Schwimmbad ist es allerdings so, dass da wahrscheinlich Amphibien eher versehentlich reingeraten und vielleicht da auch Eier ablegen. Aber
also Frösche dann, und Lurch und sowas.
Ja, genau, da kommt man halt schlecht wieder raus. Und darum ist das wahrscheinlich kein guter Lebensraum für diese Tiere.
Weil die da am Beckenrand dann abrutschen und nicht hochkrabbeln,
ja, genau,
können. Das ist ja sowieso so eine Sache, wenn man sich dieses Schwimmbecken anguckt. Das ist ja immer noch gefliest. Also wird sich dann irgendwann unten so eine Schicht bilden, dadurch, dass dann Algen absterben oder irgendwie andere Tiere, dass man sozusagen die Fliesen nachher nicht mehr hat und dann eher schon so einen Boden findet, wie zum Beispiel in einem See?
Also am Anfang ist es wohl so, dass das Licht dann auch bis zum Gewässerboden dann durchkommt und dann ist halt auch ein gewisses Wachstum dann am Boden möglich. Aber höhere Pflanzen, die dann wirklich eine Bodenschicht brauchen, die werden dort dann zumindest in den ersten Jahren nicht auftauchen können. Erst dann, wenn halt wirklich viel Produktion stattgefunden hat und vielleicht auch zum Beispiel Laub aus der Umgebung oder sowas in größerer Menge dann in das Gewässer kommt, dann werden vielleicht auch irgendwann sogenannte limnische Makrophyten dort wachsen.
Also, limnische Makrophyten?
Ja.
Also größere Pflanzen, die im Wasser leben.
Genau. Und was halt an Pflanzen sonst vielleicht noch auftauchen würde, wären dann die Lemnazeen, also die Wasserlinsen, die dann schwimmend auf der Wasseroberfläche dann leben können. Und die können dann auch für einzelne Tierarten dann auch wieder Eiablagesubstrat zum Beispiel darstellen.
Also alles in allem braucht es tatsächlich mehrere Jahre, bis die Natur sich dieses Schwimmbecken wahrscheinlich zurückerobert hat.
Ja, das sicherlich. Was dann halt auch dann auch immer die Frage ist, ob das Wasser nicht vielleicht in warmen Sommern dann auch mal ganz verdunstet und dann würde der Kreislauf sozusagen für die Wassertiere dann wieder von vorne anfangen, wenn im Winterhalbjahr dann der Pool wieder Wasser führt.
Und, durch Regen.
Durch Regen, genau. Oder Schnee, je nachdem.
Ja, und dann, wenn dann sozusagen das Haus doch wieder verkauft wird und die Menschen wieder da einziehen, dann geht das Ganze innerhalb von 2 Wochen wahrscheinlich wieder dahin, wenn man wieder aufräumt.
Genau, das ist dann das geringste Problem. Das kann der Mensch ja immer gut.
Wie kommt das Leben in den Pool, wenn man als Mensch mal seine Finger davon lässt? Das hat uns Peter Martin erzählt vom Zoologischen Institut der Universität Kiel. Ja, jetzt wissen wir, wie die Molche in den Teich gekommen sind, wollte ich jetzt gerade sagen, in den Swimmingpool gekommen sind. Viel Leben gibt es ja natürlich in natürlichen Gewässern, in Seen, in Teichen, aber auch im Meer und vor allem dort, wo der Film Ariel die Meerjungfrau spielt. Und Timo, du hast dir einen Titel gewünscht für diese Redaktionskonferenz. Under the Sea.
Under the Sea.
Under the Sea aus dem Soundtrack von Ariel die Meerjungfrau. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, also die Musik konnte ich mich tatsächlich nicht mehr so erinnern, aber an diese Szene, wo dann diese Krabbe oder so da irgendwie...
Sebastian.
Und auch entschwindet von dem Buffet, nicht wahr? Da ist er irgendwie auf dem Buffet und soll gegessen werden und entschlüpft.
Und dann spielt er so auf den Korallen und auf den Muscheln so rum. Also das, der Titel heitert mich auf jeden Fall immer auf.
Ja. Gute Laune, das verpasst einem auch dieses Thema Swimmingpool. Wir haben eben schon gehört, Swimmingpools können von neuen Arten erobert werden, wenn denn die Ausgangsbedingungen sich ändern. Und so geschehen ist es auch Ende der 1970er Jahre in Los Angeles. Da war eine sehr große Hitzewelle, ungefähr so wie jetzt, ist es wohl auch wieder sehr stark im Moment. Und die Folge war, dass Skateboardfahrer in die Pools der Reichen eingedrungen sind. Die Pools waren nämlich leer. Und warum das so war und wie die Skater in diese abgeschotteten Areale reinkamen, das hat Grit Eggerichs besprochen mit dem deutschen Skateboard-Pionier Titus Dittmann.
Also leer waren die, weil halt eine Wasserknappheit dort herrschte. Und dann durften die Pools halt nicht mit Wasser gefüllt werden, um das Wasser zu sparen. Und da reingekommen, das ist ganz einfach. Die sind halt über die Zäune gestiegen und haben sich dann sozusagen widerrechtlich Zutritt verschafft und dann sehr viel Spaß gehabt. Einer hat Schmiere gestanden und wenn die erste Polizeisirene zu hören war, sind alle wieder schnell zurückgesprungen und mit den Skateboards abgehauen und haben sich sozusagen das nächste Gelände ausgesucht, wo sie dann wieder gefahren sind. über diese Poolgeschichte kam dann das Halfpipe-Fahren, weil man hat dann aus Holz halt solche Gebilde nachgebaut.
Also eine halbe Röhre sozusagen,
eine halbe Röhre, genau. Am Anfang waren das auch tatsächlich halbe Röhren. Später hat man dann unten einen flachen Boden dazwischen gemacht, Flatbottom. Das hatte einen sehr, sehr großen Vorteil, weil man dann zweimal beschleunigen konnte. Und das hat dann wieder eine große Innovation gebracht und die Skateboarder noch viel höher aus den Pools und aus den Halfpipes oben rausschießen lassen.
Diese Welle, um mal im Bild zu bleiben, mit dem im Pool skaten, die ist dann auch nach Deutschland rübergeschwappt, ne? Da gab es aber ja dann, wie gesagt, dieses Problem, dass die Swimmingpools hier in Deutschland eher so rechtwinklig angelegt sind.
Ja, deswegen war das auch nicht die Welle des Poolskatens, die rübergeschwappt ist, sondern eigentlich das Halfpipe-Fahren. Und auch wir haben uns dann schon Ende der 70er die erste kleine Halfpipe besorgt. Anfang der 80er hatte ich schon eine richtig große, die auf einem Anhänger durch die Gegend gefahren wurde. Und meine Schüler waren dann das Tito Skates Show Team. Wir hatten nämlich das Problem, egal wo wir die Halfpipe aufbauten, das dauerte höchstens 5 Minuten oder 10 Minuten, dann war die Polizei da wegen Ruhestörung, weil sich alle beschwert haben, das macht natürlich einen Höllenkrach. Und da sind wir auf die super schlaue Idee gekommen, obwohl wir alle relativ Anfänger waren, und haben uns an Autohäuser und andere Firmen gewandt und haben uns als Showteam angeboten. Und da das Skateboarden in Deutschland komplett unbekannt war, konnten wir sogar als Anfänger mit ganz, ganz kleinen Tricks begeistern ohne Ende. Und von da an waren wir halt das Showteam und waren gewünscht und konnten Krach machen und kriegten noch eine Wurst dabei und Cola. Das war eine sehr gute Idee.
Der Pool spielt aber ja heute auch noch beim Skateboardfahren eine Rolle, oder?
Auf alle Fälle. Wir haben 1989, also die Sehnsucht nach einem richtigen Betonpool, die wurde immer größer. Und 1989, als ich dann die erste Weltmeisterschaft in Münster organisiert habe, da haben wir die Stadt überzeugen können, dort einen richtigen harten Pool oder ein Bowl hinzubauen.
Und ja, weil das nämlich aussieht wie eine Schüssel eigentlich, ne, dieses
genau,
Teil.
Genau. Ja, und das war dann auch jahrelang wirklich der einzige echte Pool in ganz Europa für Skateboardfahrer. Inzwischen gibt es natürlich unglaublich viele solche Anlagen. Aber nach wie vor, nach der Renovierung des Bowls in Münster, ist diese Anlage in Münster, was Pool- und Bowlfahren angeht, wieder ganz vorne.
Wie das Skaten in Pools begann und wo es hingeführt hat, das war Titus Dittmann, Skateboarder der ersten Stunde in Deutschland, aus Münster kommend. Er hat mit Grit Eggerichs darüber gesprochen. Ja, wird man vielleicht auch nicht sofort auf die Idee kommen, ne, dass man leere Pools so geschickt anderweitig nutzen kann.
Nee, aber diese Skateboard-Geschichte, ja, aber das Pool, das ist auch, diese Begriffe sind ja, das war mir immer gar nicht bewusst. Ich bin früher ein bisschen Skateboard gefahren und diese ganzen Begriffe, also nie groß in diesen Gerätschaften, aber dass die wirklich aus dem Originalpool stammen, also das habe ich auch erst vor ein paar Jahren gelernt.
Mhm. Ich habe dazu mal einen sehr interessanten Film gesehen, nämlich Dogtown and Z-Boys. Es ist ein Dokumentarfilm von Stacy Peralta und der arbeitet genau diese Geschichte auf. Also der zeigt, wie die Jungs damals aus Dogtown halt sich aufgemacht haben und dann wirklich immer über die Hecken geklettert sind und geguckt haben, wo ist denn hier ein Pool, den wir vielleicht noch ein bisschen befahren können. Und das war dann für den Lack der Pools nicht so richtig zuträglich. Aber ja, sie hatten viel Spaß. Und das haben wir jetzt auch mit dem Stück Endless Summer. Und es ist 19.03 Uhr, die ideale Temperatur, wollte ich gerade sagen, für unseren News Talk in unserer Sendung. Anneke Schäfer ist hier aus der Nachrichtenredaktion. Hallo.
Hallo.
Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich wollte noch mal kurz was zu den beiden wichtigsten Themen des Tages sagen. Und zwar zu dieser einen Meldung, die wir eben auch gehört haben, zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da sind wir eben auf große Diskussionen gekommen, jetzt gerade als Schichtwechsel war sozusagen beim Deutschlandfunk auch und bei uns. Und so kamen wir dann nochmal ins Gespräch über diese Meldung. Und da lief ja den ganzen Tag immer, dass die Bundeswehr dann eingesetzt werden darf im Inland, zum Beispiel zur Vermeidung eines Terroranschlags. So haben wir das auch selber formuliert und da sind wir ist ein Kollege auf die Idee gekommen, dass man vielleicht auch mal gucken sollte, wie das ganz genau drinsteht in der Originalmeldung des Gerichts. Und da waren wir eigentlich ziemlich überrascht, dass das mit dem Terroranschlag da gar nicht drin stand. Da stand immer nur außergewöhnliche Katastrophe und so. Und offensichtlich war es so, dass die ganzen Nachrichtenagenturen, die ja unsere Basis sind, das da reingeschrieben haben, zum Beispiel ein Terroranschlag. Wobei
um es einfach klarer zu machen.
Um es irgendwie fassbarer zu machen. Und wie das jetzt genau zustande gekommen ist, wussten wir jetzt auch nicht. Aber ich habe jetzt die Meldung gerade neu geschrieben und das mit dem Terroranschlag halt rausgenommen und einfach nur gesagt, außergewöhnliche Katastrophe, weil sollte es irgendwann mal dazu kommen, dann muss eben die Bundesregierung entscheiden, haben wir so einen Fall oder haben wir so einen nicht. Aber ein Terroranschlag kann ja auch eine kleinere Geschichte sein. Ne? Ich meine, Terroranschlag ist schon, wenn ein Terrorist 1, 2, 3 Leute erschießen will. Und ob das dann schon eine Katastrophe ungewöhnlichen Ausmaßes ist, muss eben die Regierung entscheiden. Und deshalb habe ich diese Formulierung mit dem Terroranschlag jetzt da rausgenommen. Und ja, das fand ich eigentlich ganz interessant, wie das so über die Agenturen teilweise Sachen drinstehen, die sich dann überall verbreiten. Und erst wenn man die Zeit hat, wirklich mal in dieses mehrseitige, sehr kompliziert geschriebene Ding von der Presseerklärung zu gucken, dann sieht man eben, dass es vielleicht man da doch ein bisschen ja noch genauer sein kann. Und das haben wir jetzt in der jetzigen Meldung.
Und wahrscheinlich ist es auch ein Fall, der ja öfter auftritt, ohne dass man es vielleicht merkt. Einfach so aus dieser aus dem Wunsch der Journalisten heraus, etwas konkreter zu machen und dann aber einfach ein Beispiel einzufügen, was dann aber als einziges Beispiel dann verwendet wird.
Das ist halt auch immer das Problem, ne, dass wenn man selber ein Beispiel sucht, dass das halt eine Interpretation auch sein kann. Ne? Und das Beispiel dann natürlich besonders greifbar ist für den Hörer oder auch für einen selbst. Und dann denkt man, aha, beim Terroranschlag kann also die Bundeswehr jetzt eingesetzt werden. Aber so einfach ist es eben nicht. Und in dieser Entscheidung jetzt ist es sowieso alles höchst kompliziert. Ein anderes wichtiges Thema heute war, das haben wir ja hoch und runter gehört, das Urteil gegen Pussy Riot. Da wollte ich mich jetzt am Abend mal mit den Reaktionen noch beschäftigen. Merkel hat es als ungewöhnlich hart kritisiert und auch die OSZE kritisiert das Urteil. Also von allen Seiten kommt da viel Protest und ich wollte mir auch mal angucken, was die drei Frauen jetzt eigentlich erwartet. Also Lagerhaft wird immer gesagt und ja, da kann man hier später im Programm noch hören, was das eigentlich bedeutet, was die da jetzt zu erwarten hat. Wir können auch noch mal kurz auf die nächste Woche schauen, nämlich eine Meldung, die wir jetzt erstmal nicht gemeldet haben. Für Montag wird das Urteil gegen Gu Kailai erwartet. Das ist die Frau von diesem geschassten chinesischen Politiker Bo Xilai und sie soll ja gestanden haben, einen britischen Geschäftsmann in China vergiftet zu haben. Und ja, da ist das Urteil am Montag, aber solche Vorausmeldungen machen wir jetzt heute Freitag noch nicht. Und dann komme ich zu den Meldungen, die in dem Papierkorb gelandet sind. Und zwar gibt es da eine Jubelmeldung der Taliban. Da hat der Kommandeur Mullah Omar gesagt, wie toll die Taliban sind, dass sie eine großartige Sommeroffensive hinter sich haben in einmalige Erfolge gegen die NATO-Truppen. Also ja,
wieso ist die denn im Papierkorb gelandet?
Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass diese Nachrichtenagentur das einfach so bringt. Mullah Omar lobt Sommeroffensive der Taliban. Also ich weiß nicht, wer sowas melden
möchte. Was ist denn die Quelle von sowas dann?
Ja, der also, selbst. Also die Taliban.
Verbreitet das auf einer Internetseite zum Beispiel? Oder?
Wo hat er das jetzt genau gemacht? Seitenlange Botschaft, die er jetzt, im Internet hat er das veröffentlicht. Und Anlass ist auch jetzt das Ende vom Ramadan, ne? Vom Fastenmonat. Und ja, ich meine, die Taliban sind ja sowieso sehr gut organisiert. Also es gibt häufig in Agenturmeldungen sowas wie ein Taliban-Sprecher bestätigte der Nachrichtenagentur XY oder so. Die haben schon auch so ihre Kanäle, wie sie Informationen
ihre Strukturen
rausgeben. Ja, und sind offensichtlich auch erreichbar für manche Journalisten, zumindest so über Mittelsmänner. Aber ja, sowas würden wir natürlich nicht melden. Also ich meine, allein diese militärischen Erfolge würden wir auch von der anderen Seite nicht melden. Also auch sowas wie die NATO hat insgesamt so und so viele getötet, so eine Jubelbilanz oder so, das braucht man eigentlich nicht. Und dann würde ich jetzt zu den Wissensnachrichten kommen. Da haben wir wieder zwei typische Geschichten, was Nahrungsmittel alles so Tolles auslösen können.
Ein gern gesehenes Thema hier in der Redaktionskonferenz.
Genau, das gibt es sehr, sehr, sehr oft. Und diesmal haben wir hier die Schlagzeile: Walnüsse machen Spermien fit. 75 Gramm am Tag. Ich sag mal die Zahl, wer es glaubt, kann es ja gerne ausprobieren. Aber wenn man halt genauer hinguckt, fällt einem auf, dass eine sehr kleine Zahl von Menschen da nur teilgenommen hat. Und skeptisch gemacht hat uns auch der Satz, die Walnüsse für die Untersuchung wurden von der California Walnut Commission zur Verfügung gestellt.
Ich habe heute auch eine Walnuss gegessen.
Ja, aber du das willst ja auch Folgen keine Spermien produzieren.
Wer weiß.
Eine andere Meldung noch, die dich auch interessieren dürfte. Du hast ja einen Hund. Ne?
Ja.
Und findest, hast du den lieb?
Natürlich habe ich den lieb. Also manchmal finde ich ihn auch doof, aber meistens habe ich ihn lieb.
Ich auch.
Und du auch?
Seid ihr? Ja, es gibt einige in der Redaktion, die den ganz lieb haben.
Aber ihr seid keine Familie, oder?
Nein. Nee.
Okay,
das wäre mir neu.
Genau, weil also hier gibt es ja eine sehr sinnige Umfrage, und zwar, dass viele Tiere ihre Hunde, viele Menschen ihre Tiere sehr gerne mögen, und 87% sagen, es ist ein wichtiges Familienmitglied. Ja, also
das ist große, super Meldung.
Das war eine schöne Meldung zum Wochenende, immer diesen zynischen. Nein.
Ja, also ne, großartiger Erkenntnisgewinn.
Wie viele Leute wurden da befragt? 5?
Ich glaube, das ist in diesem Fall sogar repräsentativ. Das heißt, das sind genügend. Also das ist diesmal nicht das Ausschlusskriterium. Da war es jetzt eher der Inhalt, der uns da zum Weglegen animiert hat. Jetzt komme ich nochmal wieder zurück zu diesen Nahrungsmittelgeschichten. Man hat ja vielleicht schon öfter gehört, dass Nierensteine auch dadurch vermieden werden, dass man trinken soll. Ne? Also fanden wir jetzt wenig überraschend. Aber jetzt wurde darauf hingewiesen, Eistee ist zum Durstlöschen nicht so geeignet, besser als Wasser. Also ja,
okay.
Das hat man auch schon mal gehört.
Guck mal einer Schau.
Und es gibt noch einen Gedenkstein in den USA jetzt vor einer früheren Eisdiele in Chicago. Und dieser Gedenkstein erinnert an den ersten Kuss von Barack und Michelle Obama. Finde ich ja ganz süß, aber ist auch nichts, was wir unbedingt in den Nachrichten brauchen.
Das hätte ich
gern
gehört, muss ich sagen.
Ja? Na, jetzt hast du es ja
gehört. Wie gut, dass du heute hier bist.
Welche Form hat er denn?
Es ist so eine Gedenktafel auf einem Granitstein. Und da steht, an diesem Ort hat Präsident Barack Obama zum ersten Mal Michelle Obama geküsst.
Ach so, aber nicht so eine überdimensionierte Lippe mit raushängender Zunge oder so.
Nee, ja, ich glaube, es ist eher schlicht gehalten. Aber vielleicht wird das ja nochmal weiterentwickelt. So ein Granit lässt sich ja noch nachträglich weiter bearbeiten, ne? Und dann hatten wir heute noch eine ziemlich absurde Geschichte, die haben wir auch gemeldet, weil die so unglaublich war. Und zwar Passagiere der Air France mussten miterleben, dass die Durchsage so im weitesten Sinne, bitte zählen Sie Ihr Bargeld, wir müssen tanken. Also das
was
wirklich passiert, hat Air France auch bestätigt. Und zwar war es so, dass die irgendwie umgeleitet wurden und dann eben tanken mussten. Und zwar in Syrien, in Damaskus. Und aufgrund der Sanktionen war nicht unbedingt sicher, ob die da mit EC-Karte oder mit Visa oder so zahlen können. Und deshalb wurden die Passagiere gebeten, ihr Bargeld zu zählen, damit man gucken kann, ob das dann reicht für das Kerosin. Letztendlich konnten sie dann doch auf anderen Wegen zahlen. Aber ich glaube, das war für die Passagiere doch ein ziemlich schockiger Flug.
Das klingt so. Wunderbar.
Halt in Damaskus runtergehen ist ja eh gerade vielleicht nicht so angenehm, aber dann auch noch Auslagen für Kerosin zu machen, ist schon ziemlich seltsam.
Ja.
Ja, das war unser Tag.
Das war unser Tag heute in den Nachrichten. Vielen Dank an Anneke Schäfer, und wir tauchen jetzt mal wieder ab. Splish Splash von Bobby Darin. Er taucht nicht in den Pool, sondern in die Badewanne. Unser Thema heute in der Redaktionskonferenz ist aber der Swimmingpool und natürlich wie immer auch in der Redaktionskonferenz unser tägliches Rätsel, das Aerobic, das wir jetzt mal auflösen sollten, was sich auch irgendwie im entfernten Sinne mit Wasser beschäftigt.
Genau, es ist heute sauschwer, es ist Freitag, ne? Sauschwer, besonders schwierig, und wir hören eine kurze gespielte Szene, man muss zuhören, ums Eck denken ein bisschen, und wer genau aufpasst, der kann aus diesen gespielten Szenen einen Begriff aus der Unterwasserwelt erkennen.
Aerobic.
So schwer.
Hey, magst du einen Kaffee?
Yo, sehr gerne.
Ich habe aber nur so riesige Tassen. Ja.
Ist nicht schlimm.
Weißt du, ich trinke immer aus solchen Humpen. Da geht wenigstens was rein. Welchen hättest du denn gerne? Hier zum Beispiel den grünen mit Werder-Logo. Oder den orangen mit Garfield. Oder den mit dem Blümchenmuster. Oder hier den alten handgetöpferten von meiner Oma. Oder willst du die Weihnachtsversion mit Sternchen?
Puh, das ist aber jetzt schwer.
Also ich kann dir sehr den Werder-Humpen empfehlen. Liegt total gut in der Hand.
Nö, die mache ich nicht. Lieber schwarz-gelb.
Ah, komm, jetzt entscheid dich. So wichtig ist es auch wieder nicht.
Das weiße doch, dass ich mich nie schnell entscheiden kann. Kehr ist das schwer. Das ist eine Qual.
Also gut, ich zähle bis 3 und dann nimmst du einfach den Werder-Topf.
Nee, schon gut. Dann nehme ich das Sternchen.
Ja, ein sauschweres Aerobic. Timo, du hast es heute schon ein paar Mal gehört, die Lösung?
Nee, ich habe es gerade schon zu Markus gesagt. Ich konnte, glaube ich, noch nie ein Aerobic lösen.
Das sind Geständnisse am Freitagabend.
Tja, ja. Ich hätte es aber auch nicht gewusst.
Ja, habt ihr irgendwie, am Anfang ging es ja um Humpen die ganze Zeit. Und Humpen, was ist ein anderes Wort für Humpen?
Stiefel?
Nee, auch woraus man Kaffee trinkt. Man sagt auch, mit einer größeren Tasse Kaffee nennt man auch. Gerade so im Westfälischen.
Becher?
Nee.
Wie nennt man das? Ein Kaffeepott.
Pott. Genau. Pott. Und genau. Und dann, das ist das erste Teil des Wortes. Und dieser Pott, mit dem wird was gemacht, der wird
angehoben.
Die haben praktisch die Entscheidung zwischen verschiedenen Pots, also die wählen. Also der Pott wird ausgewählt. Und Pott und wählen und Wahl gibt den Pottwahl. Also es hat auch mit Gewässern zu tun.
Wow.
Ja. Pottwahl im Swimmingpool gibt es nicht mehr im Sommerloch, aber es passt trotzdem so ein bisschen zum Gewässer und Wasser, was wir heute als Thema haben.
Ich hatte ja früher tatsächlich Angst im Schwimmbad vor Haien, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben einen Gewinner, den müssen wir noch auslosen. Also er ist noch nicht existent, aber jetzt gleich.
Genau, ich habe die vollautomatische Lottomaschine angeworfen und vielleicht kann einfach, ja, Verena irgendwann Stopp sagen.
Stopp!
Ich schau mal. Hallo, ich glaube, die Lösung des Rätsels ist Pottwahl, zusammengesetzt aus Ruhrpott und Wahl. Um Ruhrpott ging es, glaube ich, nicht, aber ist egal, das Ergebnis stimmt. Herzlichen Glückwunsch an Konstantin Ahlmann.
Und es gibt, wie immer, einen USB-Stick.
Genau, mit dem DAB Plus gehört werden kann.
Herzlichen Glückwunsch. Und wir tauchen jetzt nochmal zurück in unser Thema am Ende. Wir haben ja viel darüber gesprochen, dass der Swimmingpool ein Lebensraum ist, auch für alle möglichen Tier- und Pflanzen- und Menschenarten. Und wir wollen uns jetzt nochmal dem zuwenden, wo der Swimmingpool auch eine wichtige Rolle spielt, nämlich im Film. Und dafür habe ich mich unterhalten mit der Filmwissenschaftlerin Ulrike Kuch. Sie hat Swimmingpools im Film etwas genauer analysiert und ich wollte von ihr wissen, was sie am Swimmingpool denn genau interessiert hat.
Also dazu gekommen bin ich eigentlich, weil ich studierte Architektin bin und einen Film gesehen habe, Tuvalu von Veit Helmer, in dem ein Schwimmbad die Hauptrolle spielt. Und das ist ein ganz wunderbares, altes Schwimmbad, steht in Sofia. Und in diesem Schwimmbad ist eben auch ein Swimmingpool, also das eigentliche Schwimmbad, in dem eigentlich die ganze Handlung des Films zusammengefasst wird oder stattfindet. Und dieser Swimmingpool hat mich deswegen interessiert, weil ich gemerkt habe, dass die Handlung in diesem Swimmingpool eben kondensiert wird und dass das in vielen Filmen der Fall ist. Deswegen habe ich mit diesem angefangen und davon ausgehend dann verschiedene andere untersucht.
Welche anderen haben Sie sich noch ausgesucht?
Es waren insgesamt 4 Filme, die ich auch eigentlich willkürlich ausgewählt habe. Das eine war La Piscine von Jacques Deray von 1968 mit Romy Schneider.
Und Alain Delon?
Ja, genau. Dann Swimmingpool von François Ozon, auch 2002, auch ein französischer Film. Und Swimfan, das ist ein Hollywood-Film von auch 2002, der tatsächlich jetzt kein besonders gehaltvoller Film ist, aber in dem eben auch der Swimmingpool sehr wichtig ist.
Sie haben eben schon gesagt, bei dem ersten Film, der Sie ein bisschen auf das Thema gebracht hat, Tuvalu, da spielt der Swimmingpool richtig die Hauptrolle. Wie war das denn bei den anderen Filmen? Welche Rolle hat da der Pool eingenommen?
Ja, auch da ist es so, dass sich die gesamte Handlung des Films immer um diesen Pool herum organisiert. Also in dem ersten Film, den ich genannt hatte, La Piscine, ist es eben so, der Film spielt in Südfrankreich und es ist eben sehr heiß und Sommer und es ist eine Villa und die hat eben diesen Pool. Und dieses Beziehungsgeflecht zwischen den Protagonisten entspannt sich so um den Pool herum. Also es gibt dann Wettschwimmen, eine Liebesszene, der Film beginnt auch mit einer Einstellung am Pool direkt. Es gibt dann eben auch den Mord, der in dem Pool tatsächlich stattfindet.
Nochmal kurz zur Handlung. Es geht darum, dass 2 Männer konkurrieren um Romy Schneider, um die Gunst von Romy Schneider.
Ja, genau. Sie ist eigentlich das ist eine ältere Geschichte. Also die drei kennen sich schon sehr lange und haben schon miteinander diverse Beziehungen gehabt, also klassische Dreiecksgeschichte und treffen sich dann da eben wieder. Und es gibt dann auch noch eine 4. Person, die da eine Rolle spielt, eine andere Frau. Aber aufgrund von Eifersucht und Provokation wird dann eben der eine Mann ermordet in diesem Pool.
Und das heißt, der Pool ist sozusagen der Raum, wo alle extremen Lebenssituationen stattfinden.
Genau. Und das ist eben deshalb, bietet sich das auch so an in diesem Film, weil es eben so heiß ist und die Protagonisten fast immer nackt sind oder sehr wenig tragen. Was natürlich gerade in dem Film mit Romy Schneider und Alain Delon auch für einen großen Schauwert sorgt. Also das, für die Zuschauer ist das natürlich schön, das zu sehen. Und sehr viel mit Sex und Erotik in diesem Film grundsätzlich hat er viel zu tun. Mhm. eigentlich ist es auch so, dass dieses Thema der Erotik und der nackten Körper zieht sich eigentlich auch durch die anderen Filme. Also sowohl bei François Ozon ist das der Fall, als auch bei Swimfan. Bei Tuvalu auch, da ist es allerdings auf einer eher ästhetischen Ebene, also sehr hohen ästhetischen Ebene. Bei François Ozon ist das sehr spannend, weil da der Swimmingpool eigentlich, also es passiert eigentlich gar nichts in diesem Pool. Das Einzige, was passiert, ist in den Köpfen der Zuschauer und im Kopf der Protagonistin, der Schriftstellerin, die in dieser Villa auch ebenfalls in Südfrankreich wohnt und eine Krimi-Schriftstellerin ist und die sich da eine Handlung rein imaginiert in diesem Pool. Und ja, man weiß eigentlich gar nicht, was wirklich passiert ist. Es liegt eigentlich alles in der Vorstellung des Betrachters, was jetzt wahr ist und was vorgestellt ist, was so sein kann oder wer wie was ist, das weiß man eigentlich nicht genau. Das kann man sich dann selber zusammensuchen aus den einzelnen Filmteilen.
Mhm. Und bei dem Film Swimfan?
Bei Swimfan ist es auch so, also das ist die Geschichte eines amerikanischen Schwimmers, der auch noch ein geläuteter Drogenkrimineller ist, dem es gut geht, der hat eine Freundin und ist ein ganz toller Schwimmer. Und dann gibt's ein neues Mädchen in seiner Schule, die ihn irgendwie bezirzt und ihn dann dazu verleitet, in diesem Schwimmbad auch eine Liebesnacht zu begehen. Also sie verführt ihn in diesem Schwimmbad. Das ist eine sehr schöne Szene eigentlich, wie ich finde, weil sie sehr schön zeigt, wie wunderbar Swimmingpools sein können. Es ist ein schöner Pool, also mit wunderbaren Kacheln und also einer Empore. Das ist ja einfach sehr schön, alles blau. Späterhin lässt aber diese Frau eben ihn nicht mehr los und verfolgt ihn und sie führt dann auch herbei, dass er seine Karriere nicht so durchführen kann, wie er es gerne möchte. Also er kann nicht an entscheidenden Wettkampfschwimmen mitnehmen, beziehungsweise ist nicht teilnehmen, ist nicht konzentriert. Und sie versucht dann auch noch ihn zu ermorden, beziehungsweise seine Freundin in diesem Pool zu ermorden, genau zu sein. Und er rettet dann seine Freundin. So, das heißt, in diesem Film sind eigentlich die verschiedenen Komponenten, die ich schon genannt hatte, wieder versammelt. Es ist eben Sex, Mord und Wettkampf. Das trifft man alles dann in diesem einen Film zusammen. Deswegen habe ich den auch dazu genommen, obwohl der eben, wie gesagt, nicht ganz so ein super guter Film ist sonst, aber das ist eigentlich ganz schön.
Ist das denn auch der Grund, warum der Swimmingpool so verlockend ist für Drehbuchautoren und Regisseure, weil man diese Motive, die ja eigentlich in vielen Filmen einfach eine wichtige Rolle spielen, Sex, ja, Mord, Gefahr, dass man die alle so wunderbar darin versammeln kann?
Ja, das denke ich auch. Und hinzu kommt eben, dass das Wasser als Element auch ein großes Potenzial bietet, weil es eben sehr schön, einfach schöne Bilder ermöglicht. Gerade Unterwasseraufnahmen, wie man es in Tuvalu sieht, wo die Protagonistin mit den Goldfischen schwimmt, ist einfach sehr schön. Sehr schöne Bilder. Und vielleicht ein anderer Aspekt, denke ich, den man da noch mit einbeziehen kann, ist, dass ein Swimmingpool eben im Gegensatz zu Seen oder Meeren erstens klares Wasser hat und zweitens aber ein abgeschlossenes System ist, das eigentlich keine Störungen hat, also zumindest in der Idee nicht, im Idealfall nicht. Und dieses Ideal zu durchbrechen, das kann man dann natürlich dramaturgisch auch geschickt einsetzen, was die Regisseure dann eben auch machen.
Zum Beispiel?
Ja, in Tuvalu zum Beispiel ist es so, dass der Sohn des Schwimmbadbesitzers, der also die Hauptrolle spielt, der holt dann das Außen nach innen. Also er macht aus dem Swimmingpool und dem Schwimmbad als solchen, macht er einen Sandstrand. Also baut einen Sandstrand an den Pool für sie, für seine angebetete Eva, die ja eigentlich nach Tuvalu eben reisen möchte, was ein Atoll ist im Pazifik. Und er macht das, holt das für sie eben nach innen. Und das ist eigentlich auch wieder eine sehr schöne Szene, wenn man das sieht, dass er für sie ihren Traum verwirklicht in diesem Schwimmbad.
Mhm. Das Motiv Swimmingpool, das funktioniert ja im Film vor allem deswegen, weil die meisten es von uns ja irgendwie kennen, sei es aus dem Urlaub im Hotel oder vielleicht kennt man auch jemanden, der eins zu Hause hat. Ist es denn auch andersrum, würden Sie sagen, dass unser Bild vom Pool auch genauso stark vom Film geprägt ist?
Ja, also das als Filmwissenschaftler muss man das natürlich sagen. Aber tatsächlich glaube ich, dass das auch so ist. Weil die Erfahrungen, die die meisten Leute haben, sind natürlich eher negativ insofern, als dass es ein nicht ganz so idealisierter Ort ist, wie man den im Film sieht. Man ist eigentlich selten einsam in so einem Pool, außer man hat selber einen. Was aber natürlich schön ist daran, ist, dass sich die haptische Erfahrung, die man selber hat im Pool, nämlich gerade die des Schwimmens, sich verbindet mit dem, was man sieht auf der Leinwand. Die Bewegung im Wasser und gerade wenn die Kamera sich auch so schwimmend bewegt, gerade bei den Unterwasseraufnahmen wieder, ist das, wie ich glaube, ja, eine sehr schöne Referenz an die eigene Erfahrung, die man sonst hat.
Die Filmwissenschaftlerin Ulrike Kuch war das über die Rolle, die Swimmingpools in Filmen spielen können, auch für die Handlung. Das war die Redaktionskonferenz heute. Ich danke an die Technik. Christian Wilke war dort. Außerdem im Studio Markus Franja, Timo Grampes. Ich bin Verena von Keitz und wir verabschieden Sie natürlich passend mit einem Stück aus dem Soundtrack von La Piscine von Swimming Pool mit Romy Schneider und Alain Delon. Ask Yourself Why.